Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Folge 26 mit unserem Sky-Reporter Dirk Große-Schlamann, mit mir Robert Gerda und zum zweiten Mal mit einem Gast. Wir haben den letzten Aufstiegstorwart der Schalker heute im Schalker Markt, nämlich Martin Freisel. Martin, hallo und herzlich willkommen.
Ja, ein herzlich schönen guten Morgen. Glück auf aus Portugal. Ich hoffe, ihr habt es annähernd schön in Deutschland aktuell, wie ich es gerade habe.
Ach komm, hör auf. Wie viel Grad sind es jetzt? Also bei uns ist ja jetzt so, dass es morgens so arschkalt ist, dass er echt mal noch was anziehen muss. Aber du sitzt wahrscheinlich irgendwo schön bei wie viel?
Ja, also irgendwo bei rund 25 Grad, denke ich, wird es mal zumindest bekommen. Kurze Hose, kurzes T-Shirt ist Programm.
Ja, sehr cool. Also wobei, wir können uns auch nicht beschweren. Also bei mir scheint auch schon seit 3 Tagen hier in München die Sonne. Und Dirk, muss ich halt eine kleine Weste anziehen. Meine Mama hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, Dirk. Dann muss da halt
die Sonne scheint uns aus.
So, Martin, Schalke hat gestern ja einen spektakulären, wichtigen Sieg gefeiert. Ich würde mal damit einsteigen. Kannst du dich erinnern? Du hast 4-mal in deiner Karriere gegen Paderborn gespielt, aber nur 1-mal in Paderborn. Kannst du dich noch erinnern, wie das Spiel ausgegangen ist?
Ich habe 1-mal in Paderborn gespielt mit Arminia Bielefeld und wir haben das Spiel 2-1 oder 3-2 gewonnen. Da müsst ihr mir jetzt helfen.
Ja, da machst du dich schlechter als du bist. Du hast nämlich deinen Kasten sauber gehalten.
Ah ja, 2-0 war es sogar, stimmt. Ja, ganz genau, so ist es, ja.
2-0 und kurz vor Schluss hast du noch eine gelbe Karte wegen Zeitspiel gesehen. Und insgesamt in 4 Spielen gegen Paderborn bist du ungeschlagen. 2 Siege, 2 Unentschieden. Für Schalke ist Paderborn jetzt zuletzt auch ein gutes Pflaster. Erzähl mal, wie hast du das Spiel gestern verfolgt und dann wie hast du es auch wahrgenommen?
Ich verfolge wie alle Spiele von Schalke 04, grundsätzlich von zu Hause aus. Und wie habe ich es wahrgenommen? Ich bin in der ersten Halbzeit, zu Beginn der ersten Halbzeit logischerweise, dann mit dem 2-0 spätestens den dritten Tod schon gestorben. Allerdings hat sich das dann relativ schnell irgendwo egalisiert. Und dann logischerweise, wie wir heute wissen, zum Positiven gewendet. Aber ja, natürlich war gestern schon so ein Moment, wo du sagst, zumindest ein Pünktchen möchtest du haben. Und da hat es ja lange für uns nicht gut ausgesehen.
Erinnerst du dich dann, wie ist das für einen ehemaligen Spieler, wenn du Schalke guckst? Erinnerst du dich dann, wenn du da siehst, wenn die da in die Kurve laufen und so, an weiß ich nicht, Sandhausen oder irgendwie so, also an Szenen, wo du dann auch da standst?
Ja, also natürlich ist es irgendwo ein Stück weit anders, das habe ich schon öfter erwähnt, wenn du dir ein Heimspiel anschaust und du merkst dann, wenn die vor der Kurve stehen, ne, vor allen Dingen in diesem Moment, wo die vor einigen Wochen dann auch in die Kurve geholt wurden, das packt dich dann schon nochmal ganz speziell, weil du es ja weißt und weil du es ja fühlst, dass jemand, der mit Schalke aufgestiegen ist und der das zum Ende hin auch in diesem Ausmaß, in dieser Intensität erleben durfte. So wie gestern habe ich es einfach schon vergleichend mit Sandhausen gesehen. Ich dachte bis zu dem Spiel Paderborn eigentlich, dass Elversberg so ein bisschen Sandhausen war, aber wahrscheinlich war gestern so von dieser Emotionalität her das schon nochmal getoppt worden, das Spiel in Elversberg.
Also was ich sehr sehr krass fand, wenn man, also ich glaube, Kinnar Karaman hat Tränen in den Augen gehabt. Der steht vor der Kurve, also was geht da in einem Spieler vor? Also ich meine, ist ja schon krass.
Also ich glaube, diese Tränen, die man bei Kenan gesehen hat, sind irgendwo ein Stück weit logischerweise auch Tränen der Erleichterung, weil wenn man weiß, was man als Führungsspieler auf Schalke 04 an Last auch zu tragen hat, ist das jetzt nicht so, dass du einfach so wegschnippst und abschüttelst, sondern du nimmst das mit. Und ich halte es da mit Jürgen Klopp, der irgendwo gesagt hat, nach Spielen ist es nicht so diese große Freude, die du zum Ausdruck bringst, wenn du ein Spiel gewinnst, sondern eher so die Erleichterung, die du lebst. Und von dem, wie du Schalke emotional spürst, ist es ja kein Unterschied zu Liverpool FC.
Du hast...
Ist die Wahrheit.
Ja.
Du hast ja auch Elversberg angesprochen. Das ist auch witzig, weil Dirk und ich, als wir uns so ein bisschen vorbereitet haben auf das Gespräch mit dir, haben auch gedacht so, ey, das ist eigentlich so das vergleichbare Spiel. Und gestern wurde es dann nochmal getoppt. Wie ist es in Paderborn zu spielen, dieses eine Spiel, das du da gemacht hast? Es ist halt ein sehr kleines Stadion. Ist es sehr emotional oder ist es eigentlich wie 15 andere Stadien auch? Wie würdest du es da beschreiben?
Du hast halt nur 1500 Fans hinter dir. Ne? Gestern waren es ein paar mehr.
Genau.
Aber es ist halt schon ja so von diesem normalen Support nicht so, ne? Wie sonst
auch. Ja, das Stadion in Paderborn, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Also ist halt so. Gerade vor allen Dingen in Sandhausen, glaube ich, will ich keinen Blödsinn sagen, aber da waren ja 10.000 Schalker. Das war ein Heimspiel, ja? Und in Paderborn, das war wahrscheinlich relativ laut, weil zumindest 2000 Menschen aus dem Ruhrpott da Krawall gemacht haben, aber der Rest war logischerweise dann relativ schnell verstillt. Stadion gibt nicht besonders viel her, aber der Moment, den nimmst du mit, also das ist Wahnsinn.
Wir erleben gerade auch relativ oft, dass so Ex-Schalker unter die Posts von Schalke gerade kommentieren. Und es heißt ja immer so, wenn Schalke dich mal packt, dann lässt es dich auch nicht mehr los. Wann hast du bei dir gemerkt, dass du, weil du sagst ja selber, du verfolgst ja Schalke-Spiele immer noch, dass es dich gepackt hat? Und also wie ist das Gefühl dann, wenn du einfach einfach merkst, okay, hier entsteht was Besonderes?
Mich hat Schalke gepackt. Und ich glaube, das war so ein potenziertes Gefühl vielleicht sogar, weil wir kamen ja aus einer Phase, wo wir durch Covid lange keine Zuschauer hatten. Und ich habe mich ja relativ schnell auf Schalke durchgesetzt und in meinem ersten Heimspiel gegen Ingolstadt damals waren um die 30.000, 40.000 Zuschauer da. Und wir gehen durch den Tunnel hoch und der Sprecher spricht eben, schmeißt die Spielernamen raus. Und wo ich das erste Mal von 30.000, 40.000 Menschen meinen Nachnamen geschrien hörte, war es so, dass das, was dir gerade angesprochen hat, dass da irgendwo Tränen in den Augen standen, weil es so emotional war, weil man das gar nicht packen kann, dass das so eine wahnsinnig große Menge an Menschen so emotionalisiert und so, ja, ich kann es fast nicht in Worte fassen, aber es ist so, das war der Moment, wo ich aus dem Tunnel rausgegangen bin und gesagt, so, ja, jetzt weiß ich, wovon die sprechen. Das hatte ich einmal und das wird dich wahrscheinlich nie wieder loslassen. Und so war es ja dann auch.
Aber wie machst du es dann, weil also das Spiel ist ja dann logischerweise noch vor dir. Also wie machst du es dann, wenn du da so schon mit Spielbeginn so emotional bist, dass du es dann trotzdem schaffst, dich auf deinen Job zu konzentrieren? Weil du hast ja gegen Ingolstadt, habt ihr 3-0 gewonnen, du hast ja deinen Kasten auch sauber gehalten. Wie funktioniert das? Also kannst du dann relativ schnell dich wieder konzentrieren?
Ja, wenn du als Torhüter Karriere machen möchtest, dann musst du es auch lernen, dich emotional zu entkoppeln. Egal, ob es 1-0 für dich steht, ob es 3-0 für dich steht, ob du emotional bist, weil Fans dir den wahnsinnigen Push geben oder aber auch, weil du vorher vielleicht einen Fehler gemacht hast. Du musst den Moment, den präsenten Moment in einer Aktivität leben können, um irgendwie erfolgreich durch so ein Spiel zu gehen. Und deswegen war das mir damals auch möglich, weil ich vor allen Dingen ja auch gar kein ganz junger Torwart mehr war.
Ich finde das Ganze ganz spannend, weil ja in dieser Saison ist es ja so, dass seit ganz langer Zeit mal wieder so, dass man den Eindruck hat, dass Mannschaft und Fans wieder so eine ganz krasse enge Bindung haben. Ne? In den letzten 2 Jahren mit Umdrehen am letzten Spieltag und so weiter. Das finde ich halt schon abgefahren. Ich finde das ja immer so cool, wenn du siehst, wie die Jungs dann auch die Zuschauer mitnehmen, ne? Wie oft wir da gestern auch, dass Ljubicic da hingegangen ist und dann immer so gemacht hat. Wenn du sagst, du kannst das während des Spiels, musst du es eigentlich ausblenden, aber eigentlich doch auch in einer gewissen Weise doch auch nicht, gerade bei Schalke. Also ich meine, das ist ja dann nochmal ein Stück lauter als ganz viele andere Fans in der Liga, ne?
Ich glaube, dass du das gar nie ausblenden sollst. Sondern du nimmst es ja auch als eine Art Schutzschild wahr dem Gegner gegenüber, weil der bekommt es ja auch mit. Ja? Und wenn das hinter dir steht, hilft dir das natürlich ungemein. Und du sprichst aus meiner Sicht einen wahnsinnig elementaren Teil an. Diese Identität von Schalke wurde von der Mannschaft irgendwo in die Stadt reingetragen, aber auch umgekehrt gelebt. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, wo wir aufgestiegen sind, war ja davor alles in Schutt und Asche gelegen. ähnlich fast wie in der Vorsaison.
Ja, gesagt.
Und aus meiner Sicht war unser damalig größter Erfolg ja gar nicht der, dass wir schlussendlich aufgestiegen sind, war für einen Verein eminent wichtig, ja, keine Frage. Aber das, was wir vor allen Dingen auch geschafft haben mit dieser geilen Mannschaft, die wir hatten, um Simon Terodde, Bülter, Paulsson und so weiter, dass wir diesem Verein seine Identität zurückgeben konnten. Und für mich fühlt sich's jetzt relativ ähnlich an, in einer leicht veränderten Situation. Aber irgendwo hast du so das Gefühl, die Menschen sind wieder stolz, wenn sie ihr Trikot anziehen. Und das ist für mich auch wieder, es wird zum Aufstieg führen, gar keine Frage. Aber auch das hat diese Mannschaft mit diesem Trainerteam hinbekommen, was für mich auch wieder in diesem Jahr die größere Leistung ist.
Ist heutzutage gar nicht so einfach, ne? Spieler auch zu bekommen, die das... Ja, sich dem Ganzen auch annehmen, ne? Also das ist ja heutzutage, werden die ja so auf den Sockel gehoben, ne, mit gläsernem Zaun drum und fertig aus. Und kaum öffentliche Trainingseinheiten. Schalke hat ja Gott sei Dank ist eine Ausnahme, hat da noch was, aber als Spieler wirst du ja mittlerweile so abgeschirmt von allem. Das ist ja dann schon nochmal bemerkenswerter, dass das genau jetzt geklappt hat, ne?
Ja, weil ich sag das ein bisschen vielleicht lustig, aber auch, weil sie so Bauernspieler geholt haben. Ja, so Spieler, die sich eher über Dosenbier und Bratwurst ausdrücken, da denke ich an den Katic, da denke ich an Timo Becker, der wieder da ist. Da denke ich aber auch an Edin Dzeko, der das eigentlich lebt. So, und du hast halt einfach eine wahnsinnig geile Mannschaft, was das betrifft. Relativ wenige, die dir das Gefühl geben, mir nix, dir nix. Und das spürst du ja als Zuschauer. Und heute bin ich ja in der Position des Fans. Du bekommst das ja mit. Ne? Das geht ja gar nicht anders.
Du hast ja schon parallel gezogen zu eurem Aufstieg. Also da war es ja auch, wie gesagt, Schalke lag am Boden, diese ganz, ganz schlimme Bundesliga-Saison mit dem Debakel-Abstieg. Aber dann war es ja so, dass Schalke ja in die Zweitligasaison gegangen ist mit dem klaren Ziel eigentlich, oder was heißt klaren Ziel, aber zumindest mit den Ambitionen wieder aufzusteigen. Das war ja dieses Jahr komplett anders. Dieses Jahr wusste man ja überhaupt nicht, was es ist. Aber es lief ja dann auch bei euch lange nicht so. Gab es dann irgendwann einen Moment, wo du dachtest, ach nee, das packen wir nicht? Oder warst du eigentlich immer überzeugt, doch, das schaffen wir noch?
Ganz ehrlich, man glaubt es mir nicht, aber ja, ich war immer überzeugt. Es war dann die Phase, nachdem Dimi Gramotzis entlassen wurde und wir, glaube ich, schon 8-9 Runden vor Schluss schon 6-7 Punkte auf den Relegationsplatz Rückstand hatten. Und man darf euren Kollegen Simon Terodde fragen, ich habe es gar nicht geglaubt, ich habe es gewusst. Das sage ich wirklich aus purer Überzeugung. Ich habe irgendwo immer gemerkt, das war's noch nicht, wir werden wieder. Und so ist es ja logischerweise auch gekommen, aber die pure Wahrheit ist ja, ich habe ganz, ganz fest daran geglaubt.
Warst du da eher eine Ausnahme oder war das, also der Großteil der Mannschaft, also ich meine, weiß jetzt nicht, wie viel man darüber spricht, aber hattest du das Gefühl, dass die anderen auch dran geglaubt haben oder gab es da vielleicht so der eine oder andere, der ein bisschen gezweifelt hat?
Ja, ich glaube, Zweifel ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich glaube, es ist eher so gewesen, man hat es nicht für unmöglich gehalten, dass es noch funktioniert, aber es war halt nicht mehr realistisch. Ne? Also wenn du auf die Tabelle guckst und irgendwo ein bisschen Kopf rechnen kannst, weißt du ja, es ist nicht wahnsinnig realistisch. Und als das wurde es in der Kabine auch wahrgenommen. Relativ zügig nach dem Trainerwechsel war es aber so, dass in der nächsten Runde, wir haben in Ingolstadt, glaube ich, wieder 3-0 gewonnen und es sind einige Gegner umgefallen. Und plötzlich wurden aus 7 Punkte wieder nur mehr 4. Ne? Und bei 4 Punkten, dann haben wir wieder 2 Hände, wo 10 Finger sind und dann kannst du wieder zählen. Das könnte sich doch vielleicht noch irgendwie ausgehen und dann war ganz, ganz schnell aber auch die Hoffnung wieder da.
Also ich muss die ganze Zeit, während wir reden, habe ich die ganze Zeit diese Bilder von den beiden entscheidenden Spielen im Kopf, ne? Also von Sandhausen, wo ja dann auch unglaubliche Bilder entstanden sind, wo Ralle Fährmann mit dieser komischen Werbebande über dem Kopf, ne? Und Simon, ich weiß, dass ich oben auf dieser unheimlich kleinen Tribüne gesessen habe. Es war total eng und ich konnte irgendwann nicht mehr, weil ich relativ intensiv das Spiel verfolgt habe und die Kollegen neben mir dann gesagt haben, so ey, tu uns bitte einen Gefallen, geh hier weg. Und ich bin dann aufgestanden, bin runtergegangen zwischen die beiden Trainerbänke und du konntest da gar nicht das ganze Spielfeld sehen. Und Simon ist dann ja nach dem Tor einfach losgerannt. Und ich weiß gar nicht, was ihn da aufgehalten hat. Aber der ist, also es sah aus, als wenn der einfach so Lauf Forrest in die Ecke rein. Ja, ja. Und dann ist ja dieses legendäre Interview entstanden, wo wir sogar bei den 1Live-O-Ton-Charts gelandet sind. Ne? Also erinnert ihr euch noch? Das war überragend. Ich suche das mal eben raus. Also das war eine total geile Sache.
Aber zu dem Interview, Martin, aber hat man dann den Simon danach so ein bisschen hier hops genommen wegen dem Interview, hier, wo er keine Stimme mehr hatte? Oder fand man es einfach kultig und hat mit ihm das Interview ein bisschen mehr abgefeiert?
Ja, das war, wir saßen ja dann im Mannschaftsbus mit bereits das dritte Bier offen, glaube ich. Und dann kam halt auf Social Leute, Media... Leute,
nach Bremen konntest du nicht schlafen. Heute besser oder wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, heute Morgen. Es wird mir auch schwerfallen. Das muss man erst mal realisieren, was sie heute...
So, das Schöne ist, er hatte mal gehofft, dass ich aufhöre zu fragen. Aber ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich fand das so schön. Und er ist aber auch geblieben, weil der Simon ist ja auch wirklich auch ein mega, mega Typ. Ja. Aber er hatte eigentlich gedacht, dass ich sage, ach komm, Simon, es macht keinen Sinn. Aber wir haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Das Schöne ist, meine Stimme klang ja ähnlich.
Ja, weil du hast gerade die Endphase dieses Spiels ja ganz offensichtlich ähnlich miterlebt.
Ja,
du wärst am liebsten wahrscheinlich auch mit Simon der Rode in den Hartwald nach hinten gelaufen und direkt das Gelsenkirchen durch.
Aber Martin, wir haben dich unterbrochen, du warst bei 3 Bier im Bus.
Ja, und dann kam natürlich auf Social Media schon hoch und runter gespielt, was der da versucht hat zu fabrizieren. Und natürlich haben wir ihn dann aufgezogen. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch gezeigt, dass was er ja auch irgendwo an Gefühlen zum Ausdruck bringen durfte, weil er hat es ja, glaube ich, dann auch dir nach dem Interview erklärt, dass er ja in der Kabine schon gesungen hat und so weiter und so fort. Na, also long story short, war Wahnsinn und natürlich verarschen wir den bis heute.
Großartig.
Das Schöne ist, mein Sohn, also es gibt ja jetzt schon so diese Parallelen, ne? Also die Parallelen zum vorzeitig Aufsteigen, Abendspiel, ne, Schalke jetzt Samstagabend gegen Düsseldorf und dann habe ich meinem Sohn, der hat mich gefragt, weil ich dann gesagt habe, ich habe Martin Freise gleich, ne, da und tralala und wir werden natürlich auch über Pauli sprechen. Das Spiel kannte er noch nicht. Mein Sohn ist 10, der ist erst so langsam jetzt erst in dem Alter, wo er sich das alles dann reinzieht und dann haben wir uns tatsächlich gerade nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Ey, was ich da gar nicht mehr auf der Pfanne hatte, da hast du ja einen Bock gebaut, Alter, ja. Vom 2-0. Ja.
Gott sei Dank, hattest du es vergessen. Sonst hättest du mich heute gar nicht eingeladen.
Nein.
Einen hast du ja auch, aber einen dafür auch überragend gehalten. Ich meine, da schießt er dir, glaube ich, hast du jetzt wahrscheinlich noch einen blauen Fleck. Ne? Diese Volleyabnahme kriegst du ja wirklich voll. Aber da muss man dann auch mal stehen, ne?
Ja, so schaut es nämlich aus.
Lass uns zu dem St. Pauli-Spiel kommen. Das war ja, also ich weiß, ich habe das am Fernseher gesehen und also ich hatte das Gefühl, mein Fernseher vibriert. Also so laut war das selbst durch den Fernseher. War das für dich im Nachhinein auch schon der Moment auf Schalke?
Ich meine, das war ne, der finale Moment, wo du weißt, was das Ziel erreicht. Aber für mich war der Moment, um ehrlich zu sein, dann trotzdem das erste Mal vor ausverkauftem Haus. Weil...
Okay. Oh, war das erste Mal?
Nee. Dynamo Dresden.
Ach so, Entschuldigung. Ja, so, ja.
Also das war für mich dieser krass. Moment. Dieses, das war mein viertes Spiel. Viertes Mal zu 0 in Serie. Heimspiel 3-0 gewonnen. Wo halt nicht wie im St. Pauli-Spiel, ging halt hinten keiner rein. Und ich glaube, ich hatte 3-4 Top-Paraden. Und natürlich war das so das erste Spiel vor 60.000. Genauso funktioniert. Das wird für immer und ewig dieser Moment bleiben im Profifußball, den ich am meisten genossen und geliebt habe. Auf der anderen Seite, in der Gesamtkonstellation Mannschaft, Vereinsdynamik und so weiter, ja ganz klar, da geht es dann nicht um mich, da geht es darum, dass das mit Sicherheit unfassbar war.
Das, also sorry, das muss man sich erstmal, ich habe gerade dieses Foto gezeigt von Salazar, wo der da diesen Jubel macht vor dem 3-2, übrigens da hinten her in dem grauen Pullover, dem dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Das Krasse
mit
ist,
Maske.
Das wollte ich nämlich sagen, mit Maske mussten wir da noch, habe ich mal ganz kurz meine Neutralität vergessen, aber mit Maske, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das ja die erste Nach-Corona-Saison war, wo langsam wieder welche rein durften. Was abgefahren. Aber ich meine, da hast du ja total Schwein gehabt, dass du das dann miterleben durftest, ja, ne? Und nicht den Kack vor leeren Rängen.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ganz sicher.
Martin, als ihr dann eure Aufholjagd unter Mike Büskens gestartet habt und dann auch gemerkt habt, okay, ey, es kann doch noch mit dem Aufstieg klappen. Mich würde mal interessieren, also jetzt ist es wahrscheinlich bei den aktuellen Spielen schon ein bisschen abgefallen, weil es fast schon durch ist, aber so die letzten Wochen bei euch und jetzt, wie ist es nervlich von der Belastung, da einfach zu wissen, ey, wir können was Großes schaffen, aber große Ausrutscher erlauben dürfen wir uns halt auch nicht. Also zehrt das schon an den Nerven oder habt ihr das eigentlich relativ gut weggesteckt?
Ja, das zehrt an den Nerven. Und alles andere wär völliger Quatsch und dahingelogen. Es war sogar so, dass in dieser finalen Woche, wo wir wussten, gegen St. Pauli können wir aufsteigen, habe ich auch meine Family in den Urlaub geschickt. Also ich wollte dann einfach mal alleine zu Hause sein. Natürlich bist du da, also du nimmst das mit, du fährst ja jeden Tag ins Training, du gehst zum Bäcker, du spürst, was die Leute denken, was die von dir auch verlangen, dass die Erwartungshaltung da ist. Wir müssen das schaffen, das ist so das eine, was du mitbekommst. Das andere ist ja auch, wenn du nicht komplett auf den Kopf gefallen bist, hast du ja auch gemerkt, dass der Verein auch in finanziell nicht den besten Zeiten war, logischerweise. Und latent ist es mitgeschwungen, dass du nicht weißt, wie kann dieser Verein überleben, wenn wir nicht relativ schnell da sofort zurückkommen. Ja? Und als jemand, der ein bisschen reflektierter durchs Leben geht, habe ich das ja auch wahrgenommen. So, deswegen, ja, du bekommst es mit, ja, du spürst das, nein, du kannst es nicht abschütteln. Und die Wahrheit ist, ich wollte es auch gar nicht abschütteln. Weil ich wollte das mitnehmen und mit diesem Druck auch spielen, weil es irgendwo ja Profifußball auch ausmacht. Ne? Wir sind ja in einem Bereich mit Schalke 04 angekommen, wo du sagst, das ist ja ein Privileg, das fühlen zu dürfen. Weil wie oft hast du in deiner Karriere diese Möglichkeit? Weil wenn ich dann die Worte von Peter Hermann denke, der ja Meister wurde, ich glaube die Champions League gewonnen hat, der zu mir gesagt hat, die letzten beiden Tage vor dem Aufstiegsspiel konnte ich als 70-jähriger Mann, der alles im Profifußball erlebt hat, nicht mehr schlafen und hat mich dann gefragt, wie hast du das als Torwart geschafft, der ja aktiv da drinnen stehen muss und weiß, ich darf eigentlich oder soll eigentlich keine Fehler machen und im besten Fall noch viel retten da. Und er sagt, das kannst du nervlich mit keinem Champions League-Spiel, keinem Spiel um die deutsche Bundesligameisterschaft vergleichen, weil es um viel mehr ging.
Also das heißt, ihr habt auch untereinander dann auch darüber gesprochen oder war das jetzt nur so eine einmal eine Ausnahme mit Peter Hermann?
Du musstest da nicht großartig drüber sprechen. Du hast es einfach wahrgenommen, ne? Und wenn du ein Abendspiel hast und beim Mittagessen ist die Farbe im Gesicht weg, wenn du links und rechts dich am Tisch rumdrehst, dann weißt du, da geht's anderen ja auch nicht unendlich. Ja?
Aber ich finde das bemerkenswert, dass du sagst, dass auch die Situation des Vereins natürlich auch da im Kopf eine Rolle spielt, weil ganz häufig hat man ja schon den Eindruck so, die meisten Spieler, denen wird's nicht interessieren, ob was beim Club los ist, dann ziehen die halt weiter. Das war damals wahrscheinlich dann ähnlich wie jetzt, dass vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig, weil du dann vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr gibst, wenn du weißt, für was du da spielst, ne?
Wenn du diese Bedeutung und Wichtigkeit spürst und du diese Verantwortung und diese Last tragen kannst, dann ist es sogar wichtig. Und deswegen habe ich auch vorhin gemeint, ich habe erst gar nicht versucht, diesen Druck abzulassen oder mir irgendwas schön zu reden, dass das vielleicht eh nicht so ist. Und ich habe es einfach als diese Verantwortung wahrgenommen und versucht, das Bestmögliche für diesen Verein zu geben.
Das Geile ist ja, dass also ich fand's sehr bemerkenswert, wie Miron Muslic sich gestern da hingesetzt hat und zum ersten Mal ja relativ deutlich gesprochen, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Das ist jetzt die Bühne, die wir verdient haben. Und so, ich meine, er hat ja recht, aber das ist das erste Mal, wie offensiv der damit umgeht. Da habe ich nur gedacht, na, ob die Jungs das dann so hinkriegen. Ich hatte Mercan Ayhan ja hinter dem Interview und hat auch gesagt, so ja, wir müssen erstmal gegen Düsseldorf noch spielen, ne? Für die geht's ja auch noch um verdammt viel. Also so ganz einfach wird's nicht die Woche.
Ja, die Woche wird nicht einfach, aber wir haben 3 Heimspiele. 2 in der Veltins Arena und 1 in Nürnberg. Ja. Also bei aller Liebe und Freundschaft, wenn wir das jetzt nicht nach Hause bekommen, dann, also, nee.
Ja, und sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich steigt Schalke selbst auf, wenn sie gar keinen Punkt mehr holen sollten. Also,
ja, aber und auch das wird nicht passieren. Die haben 5 Niederlagen in der gesamten Saison. Warum sollten die 3 aus 3 verlieren?
Natürlich nicht, aber ja.
Aber, also ich sage, Schalke muss jetzt auch die Radkappe holen. Schalke muss jetzt auch Zweitligameister werden. Einfach, weil sie es total verdient haben. Also die Art und Weise, wie die Mannschaft sich die letzten Wochen entwickelt hat, wie reif sie geworden ist und wie reif sie auch Fußball spielen. Also gestern gegen Paderborn. Paderborn ist die beste Mannschaft von den Punkten her in 2026. Da liegt Schalke 2-0 zurück und sie machen es eben nicht mit der Brechstange, langes Holz und irgendwie so ein bisschen so nervös, sondern sie wollen es spielerisch lösen und sie lösen es auch spielerisch. Und in der zweiten Halbzeit, wo man gesehen hat, schon okay, rein taktisch sind beide auf Augenhöhe. Das war ja so ein bisschen Rasenschach, war Schalke ja trotzdem, fand ich, immer so ein bisschen Herr der Lage. Und dann solche Spiele zu ziehen und allein auch im direkten Vergleich mit allen Spitzenmannschaften, in allen Duellen haben sie 6 Siege, das sind die meisten Siege von allen da oben gegen Spitzenmannschaften, dann musst du auch als Zweitligameister durchgehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das werden sie auch und total verdient dann auch, ne?
Ja, ich meine, zum Spiel gestern hatte ich schon so den Eindruck, dass Ralf Kettemann ist mit Sicherheit ein Top-Trainer, der ja ganz offensichtlich auch versucht hat, aus dem Vergangenen zu lernen. Und die haben ja in Topspielen wenig Punkte geholt und auch Schalke ein bisschen mehr Ballkontrolle zu überlassen, um sie auszukontern. Das ist ihnen, um ehrlich zu sein, ja auch gelungen. Ne? Aber umso bemerkenswerter war für mich, als es dann 2-2 stand, dass du irgendwo gemerkt hast, Schalke will diesen Dreier. Und haben auch die Eier in der Hose, das auch spielerisch durchzuziehen, wenn notwendig, obwohl schon ausgekontert. Und das war für mich so geil, Miran Muslic, dass du da jetzt nichts umstellst, und geil Mannschaft, dass ihr das Ding so durchziehen könnt.
Wobei, gestern, ehrlich gesagt, Robert und ich schreiben immer die ganze Zeit, ne? Und ich habe ihn so ein bisschen mit meinem Pessimismus, ich bin ja immer grundpessimistisch, ne? Ja. Dann kann ich nicht so sehr enttäuscht werden und kann mich umso mehr freuen. Und ich fand gestern tatsächlich, es war nicht der beste Tag von Kuchai, wobei man da nicht weiß genau, also der hat sich zwischendurch immer an den Fuß gefasst, ob der ganz fit war. Und ich fand tatsächlich auch wenn er natürlich einen überragenden Ball spielt, vorm 1-2, glaube ich, fand ich Musan Jai gestern, ehrlich gesagt, zum ersten Mal nicht so mega überzeugend. Also so als kleine Randnote, ausgerechnet in dem Spiel.
Ja, am Ende des Tages juckt heute keiner mehr, weil 3-2 gewonnen. Und dann ist es so, dass du hast vorhin ja den St. Pauli-Fehler angesprochen, auch den interessiert heute keiner mehr, weil 3-2 gewonnen.
Martin, mich würde mal noch interessieren, wenn du Schalke dieses Jahr verfolgt hast, also zu Saisonbeginn sehr defensiv, oder was heißt nicht sehr defensiv, also schon immer gepresst, aber Fokus auf der Defensive und dann durch diese Neuzugänge im Winter ja brutale Qualität dazu bekommt, gestern ja auch alle 3 Tore von den Neuzugängen geschossen. Kannst du dich mal erinnern, dass eine Mannschaft innerhalb einer Saison so eine, also jetzt gar nicht mal nur Schalke, sondern generell, was du verfolgt hast, so eine Transformation mal hingelegt hat?
Nein, aber du hast mit Edin Džeko jemanden dazu bekommen, der diese Transformation auch kabinenintern begleiten konnte. Das heißt, wir hatten ja die Umstellung von 3er auf 4er Kette. Wir hatten, obwohl hoch erfolgreich im Herbst, Topspieler hinzubekommen, wo du ja sagst, das könnte auch gefährlich werden. Ne? Also du sprengst da gerade ein vermeintlich funktionierendes Konstrukt, aber natürlich die Hinzunahme von Edin Džeko hat ja auch dafür gesorgt, dass der Trainer ja gar nicht einen verlängerten Arm, sondern der hat ja 2 verlängerte Arme und 4 verlängerte Beine, so gefühlt, in der Kabine sitzen, der das Ding natürlich dann schon da drinnen auch irgendwo moderieren kann. Ne? Und nicht zuletzt dessen, aufgrund dessen, dass er auch trifft, war es halt Wahnsinn, was der für eine bemerkenswerten Impact darstellen konnte. Und das ist für mich schon auch der Schlüssel, dass sie die richtigen Schlüsse gezogen haben aus, wir hatten in der Hinrunde oftmals Glück und müssen es durch mehr Qualität, mehr Leistung jetzt quasi veredeln. Auf der anderen Seite diesen Spieler hinzuzubekommen, der dem Trainer ja in Wahrheit auch völlig den Druck nimmt. So, das war mit Sicherheit der Schlüssel, dass diese Transformation in einer Saison mit einer Mannschaft möglich war.
Aber du, also dann interpretiere ich das auch mal so, als Dzeko dann kam, hast du sofort gedacht, das ist ein richtig guter Transfer, weil es gab ja auch Leute, die gesagt haben, skeptisch und so. Nee, da warst du. Also wir auch, aber wie gesagt, es gab dann schon andere auch.
Ich war deswegen so überzeugt, man muss mal nachdenken. Simon Terodde war, glaube ich, 36, als wir aufgestiegen sind, oder war der 35? So. Der Dzeko kann nicht weniger laufen und ist sogar noch schneller als der und ist halt 4 Jahre älter und hat gefühlt 14.000 Tore auf höchstem Niveau geschossen. Warum soll das nicht funktionieren? Wenn wir es ja schon in dieser Liga mit diesem Top-Stürmer bewiesen haben, dass ein Spielertyp à la Terodde, à la Dzeko funktioniert, natürlich haut das hin. Da war für mich überhaupt kein Fragezeichen vorhanden.
Matti, du hast vorher schon mal gesagt, dass ihr so eine geile Truppe hattet, als ihr aufgestiegen seid. Du hast jetzt auch Dzeko angesprochen und die Führungsspieler. Wer waren denn bei euch so die Leute über die ganze Saison, die vorangegangen sind und den Trainer unterstützt haben und so ein bisschen den Druck vom Rest abgehalten haben?
Ja, also analog der Dzeko-Situation war Simon bei uns ganz klar der mit Abstand wichtigste Leistungsträger, aber auch Führungsspieler, weil ähnlich angesehen wie Dzeko in der Kabine, ähnlich gefürchtet in der Liga und vor allen Dingen jemand, der diese Verantwortung tragen wollte, der das auch gebraucht hat, um performen zu können. Das heißt, allen voran logischerweise Simon Terodde, aber wir hatten eine Mannschaft, die das wahnsinnig geil ergänzt hat. Mit Viktor Paulsson, unglaublich geilen Typen dabei, mit Bülter, der sich in der Rolle neben Simon Terodde und rund um Simon Terodde wahnsinnig wohlgefühlt hat, aber auch als Typ wahnsinnig wertvoll war. Wenn ich da zurückschaue auf die Innenverteidigung, du hattest mit Kaminski so einen unscheinbaren Typen, den aber trotzdem irgendwo alle mochten und der in dem Jahr auch vernünftige Leistungen gebracht hat. Du hattest mit Michi Lange einen, der Kabine gut getan hat. Ich durfte da dabei sein. Also wir hatten schon viele Jungs, die Danny Latzer nicht zu vergessen, auch wenn er dann teilweise viel verletzt war und nicht die ganz große Rolle gespielt hat, aber als Typ und Kapitän total wichtig für diese Gruppe. Wir hatten einen geilen Mix, ja, und dann auch ein paar junge, gute Spieler, die sich führen haben lassen, wie Malik Chow zum Beispiel.
Oh ja.
Der Mix war einfach, angeführt von Simon Terodde, schon bemerkenswert geil.
Ja, du hast jetzt Simon Terodde ein paar Mal angesprochen und der Dirk, der hat dann nämlich, wir haben ein paar Kategorien in unserem Podcast und eine Kategorie ist, das ist geil. So, und der Dirk hat da so ein Foto gefunden von Simon Terodde und dir. Vielleicht willst du mal ein bisschen erzählen, was es damit so auf sich hat.
Ich beschreibe das mal für alle, die nicht Vodcast haben. Wir haben ja Vodcast, aber auch für manche, die halt nur den Podcast hören. Also das ist aus der Aufstiegsnacht oder an dem Morgen danach. Da laufen Simon Terodde und Martin Freisel von der Arena komplett in Klamotten. Ich glaube, der Simon hat noch seine, der hat sogar noch seine Fußballschuhe an. Nee, das bist du, ne? Also egal, ihr lauft auf jeden Fall weg, habt beide noch ein Püllücken unterm Arm und Simon Terodde hat dazu geschrieben, alles Gute für deinen weiteren Weg, mein Freund Martin. Das ist geil, das ist Schalke. Also mit dem Foto hätte man übrigens eine Werbekampagne starten müssen, aber das war nur by the way.
Ich habe mir übrigens dieses Foto auf einen Duschvorhang printen lassen. Und dann zu Hause, war das unser neuer Duschvorhang dann.
Was sagt deine Frau dazu?
Also ich habe so oben meinen eigenen Gästebereich, wo ich mich immer verschanzt habe und da ist es gehangen, aber meine Frau hat es auch unten genauso gefeiert, im Hauptbadezimmer.
Also Simon und du, ihr wart schon ziemlich dicke, ne? Ihr hattet, glaube ich, auch eine kleine WG während der Schalke-Zeit, ne?
Wir hatten einfach ein großes Haus und Simon war, hat nicht jeden Tag den Weg nach Köln auf sich genommen, sondern ist, glaube ich, während der Woche einmal bei uns geblieben und sowieso nach den Spielen. Aber ja, war natürlich sehr viel da.
Erzähl mal kurz zu dem Foto. Wie ist das entstanden? Wer hat das überhaupt gemacht?
Das Einzige, was ich an Spieltagsklamotten und Co. ja nicht anhatte, war meine Handschuhe und ich hatte die ja eigentlich, es war 37 morgens. Und wir gingen da raus und dann war da irgendwie noch ein Fan zu sehen, Handschuhe, Alter, komm, nimm meine Handschuhe. Und dann habe ich dem die Handschuhe gegeben, der hat das Foto gemacht und keine Ahnung, wie er uns auch immer zukommen lassen. Oder haben wir es dann über die Medien, ich weiß es nicht mehr. Ja, auf alle Fälle kam das Foto halt dann raus. Und Gott sei Dank, ja, habe ich meine Handschuhe verschenkt, deswegen ist dieses Foto entstanden und nachdem wir die Arena abgeschlossen haben, 37 morgens.
Ich wollte gerade sagen, du hast das war's nämlich. Du hattest dir die Handschuhe die ganze Nacht an. Während der Party.
Ja.
Also bis 7.30 Uhr, das heißt, also die Party war schon was, was du so dein, also die Party nach dem Spiel war schon was, was du dein Leben lang nicht vergessen wirst, oder?
Also dieses Foto hat, sorry, ich sehe das ja, dass dieses Foto ist ja eigentlich ein Gemälde, ne? Also das ist eigentlich,
Gemälde.
Duschvorhang ist eigentlich noch zu wenig, weil im Hintergrund sieht man schon, da kommt schon so die Kehrmaschine angefahren. Ja, also die Aufräumarbeiten starten und die beiden Jungs gehen nach Hause, sieht man Terodde noch mit dem Schalke-Rucksack auf. Entschuldige bitte, ich musste es so feiern, weil ich mir das gerade jetzt nochmal intensiver angucke. Das ist ja wirklich überragend. Entschuldige, dass ich dich mal wieder unterbrochen habe, aber es ist ja überragend.
Robert, was war die Frage nochmal?
Ich habe gerade war...
in Dirk reingehangen.
Ja, sorry. Ich kenne das ja, Dirk fällt mir auch mal ins Wort. Ist alles easy. Nein, die Frage war, also bis 37 gefeiert, das heißt, das war deine extensive Party. Das ist was du dein Leben lang nie vergessen wirst, diese Nacht, oder?
Ja klar, also ich von Ruben Schröder weiß ich, dass ich mich mal eine Stunde, anderthalb zurückziehen musste, um ein bisschen die Augen zuzumachen. Also die anderthalb Stunden sind weg, der Rest ist natürlich da und wird für immer bleiben.
Überragend. Du, pass mal auf, wir haben jetzt Simon Terodde so oft thematisiert. Jetzt habe ich mal eine kleine Frage an dich. Mit Simon Terodde standest du 22 Spiele gemeinsam auf dem Platz, knapp 2000 Minuten. Wüsstest du, wer die einzigen zwei Spieler in deiner Karriere sind, mit denen du über 4000 Minuten auf dem Platz standest? Es sind genau zwei, und ich gebe dir noch einen Tipp, sind zwei Außenverteidiger.
Dann war es Dennis Diekmeyer.
Ja, der ist Zweiter mit 4054 Minuten, alle in 2046 Spiele, und einer war noch knapp ein bisschen mehr. Tipp, es war beim FAC.
Beim FAC ein Außenverteidiger, ja, keine Ahnung.
Mario Kröpf. Mit dem hast du tatsächlich 48 Spiele und 4103 Minuten gespielt.
Der Robert.
Also, ich habe mir gedacht, komm, ich tue mal, weil Dennis Diekmeyer finde ich halt auch witzig, kennt halt in Deutschland auch jeder mittlerweile. Und ja, aber du bist relativ viel rumgekommen, hast relativ viele Stationen gehabt. Mich würde mal interessieren, als dann, wie entstand dann so der erste Kontakt zu Schalke? Wie kann man sich das vorstellen? Hat dein Berater angerufen und gemeint, ey, Schalke will dich, oder wie ist das gelaufen damals?
Ja, ich habe damals vor Schalke habe ich in der holländischen Eredivisie gespielt und Gott sei Dank nicht ganz, also für mich persönlich nicht ganz so unerfolgreich, und war dann damals mit einigen Vereinen im Austausch, und es war so im März, hat Ruben Schröder das erste Mal so vorgefühlt, ob interessant, aber es waren halt noch alle drei Torhüter unter Vertrag und man wusste gar nicht, bekommt man da irgendwie diesen Schubert weg oder was auch immer. Und deswegen war immer die Hoffnung da, dass da eine Tür aufgehen konnte, wusste aber natürlich nicht, ob und wann. Ich habe dann in dem Sommer, ja, Gott sei Dank, eh ein bisschen gepokert, so das ein oder andere abgesagt, was mich nur bedingt interessiert hat. Und dann, als es in die finale Phase ging mit zwei anderen Vereinen, auch kam Schalke dazwischen gegrätscht und habe ich einfach zugeschlagen und bin all in gegangen.
Aber hat Ruben Schröder dir dann gesagt, du pass auf, du kannst zu uns kommen und du hast eine Chance auf die Nummer 1? Oder, weil du warst ja zu Beginn erstmal die Nummer 2 hinter Ralf Fährmann, okay. Oder war das erstmal der Plan, dass du erstmal der Herausforderer bist?
Der Plan vom Verein war, glaube ich, auf alle Fälle, dass Ralf Fährmann die klare Nummer 1 ist und dass man da die Position dahinter mit Michi Langer besetzt. Ich habe damals mit Demi Gramotzes telefoniert und gesagt, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich besser bin? Und der hat gesagt, du, ich habe einen Torwarttrainer, der entscheidet bei mir grundsätzlich, wer der bessere Torwart ist, und ich stelle immer die 11 besseren Spieler auf. Und dann habe ich gesagt, dann sollte er mich doch einfach mal anrufen. Und da war Will Kort, ein holländischer Torwarttrainer, der ja völlig, also dem Namen ist völlig scheißegal war. Das habe ich am ersten Telefonat irgendwo gespürt, und dann hat der zu mir gesagt, hör zu, du bist erstmal komplett hinten dran, weil die haben Vorbereitung gemacht und großartig performt. Und ich sag dir was, wenn du aber irgendwann besser bist, dann stehst du im Tor. Ist mir scheißegal. Und ich sag, okay, ich pack meine Sachen und komm.
Ja, und wie war das dann? Also wer hat dir dann gesagt, dass du im Tor stehst? War das der Torwarttrainer oder war das Gramotzes dann selber?
Die beiden gemeinsam. Ja.
Beide gemeinsam. Okay. Ja, also, und dann hast du ja richtig durchgestartet. Hast du ja gesagt, ein paar Spiele gleich 4 oder 5 Mal direkt zu null. Und dann, ja, hast du ja eigentlich auch nie wieder zurückgeschaut und ja, war dann auch nie wieder irgendwie ein Thema in der Saison, dass du dann auch vielleicht wieder nochmal zurück auf die Bank müsstest. Also
wie schwierig ist es, wenn man dann so eine Schalke-Ikone, das wirst du ja auch mitbekommen haben, du hast dich ja mit dem Verein beschäftigt, wie Ralf Herrmann verdrängt?
Naja, also du weißt von vornherein, sollte der Tag kommen, dann wird, also das werde ich nie vergessen. Wir haben, das war das Spiel vor Hansa Rostock und da war gerade die Bundestagswahl in Deutschland. Und ich habe gefühlt mehr Artikel über das Schalke-Tor gelesen wie über die Politik. Ja? Also, dass da was auf dich zukommt, das war klar. Und dass das so gerade am Anfang, ne, irgendwo auch ein Moment war, den du irgendwie mal durchdrücken musst, weil mich hat doch auch keine Sau gekannt, ne, muss man ja auch ehrlich sagen. Und Ralle hat's ja jetzt auch nicht brutal schlecht gemacht. Ja, war ein bisschen gewackelt und so, aber es war jetzt nicht so, dass du den Torwart hättest tauschen müssen, sondern dass Gramozis einfach aus Überzeugung gesagt hat, da gibt's einen, der trainiert einfach in den letzten Wochen deutlich besser und wirkt einfach stabil. So, das heißt, es war natürlich ein bisschen so das Glück dabei, dass der Torwarttrainer wirklich von Namen keinen Halt gemacht hat und dass Gramozis dem vertraut hat. Aber ja, mit dem Gefühl bin ich ja auch zur Unterschrift gefahren bei Schalke, dass das möglich sein wird.
Es ist ja bei Torhütern immer ein bisschen speziell, also normalerweise was anderes habe ich so das Gefühl als bei auf anderen Positionen. Man hat ja immer den Eindruck so, dass das Torwartteam eigentlich ein eingeschworener Haufen ist. Wirkt das nur so?
Ja, war völliger Quatsch. Also wir waren eher wie Katz und Maus als wie ein eingeschworener Haufen. Alles andere wäre gelogen. Was mit Sicherheit auch mit mir zu tun hatte, weil die Art und Weise, wie ich auftrete, ist halt relativ dominant und wenn du dann Platz schaffst wie Ralf Fährmann, der fühlt sich da ja logischerweise auch irgendwann mal auf den Schlips getreten, aber nun bin ich halt mal so, ne? Und er hat seinen Platz verloren, muss man auch einsehen, dass das für ihn logischerweise eine Scheißkonstellation war, klar. Dementsprechend darf man sich da jetzt nicht die Freundschaft fürs Leben erwarten bei zwei Alpha-Tieren, die den gleichen Platz haben wollen. Ich glaube, das war für ihn damals auch anders als Nübel, die Nummer 1 wurde, weil das war irgendwo so ein Stück weit sein Ziehsohn und guter Kumpel und das hat sich halt harmonisch ergeben. Bei uns war es halt, ja, ich bin da mit der Brechstange rein und hab's halt irgendwie gebogen.
Ja, wir haben auch immer so Fragen von Fans und eine Frage war tatsächlich auch von C. Emmerling. Wie war denn dein Verhältnis zu Fährmann, nachdem die Nummer 1 wurdest? Also du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen, aber hat sich das nochmal gravierend verändert, vorher, nachher oder ist das ungefähr immer gleich geblieben? Ihr seid halt Rivalen, jetzt bist halt du die Nummer 1, davor war es halt er.
Naja, also nicht unverschuldet bin ich ja selbst da quasi dazugekommen ist, dass ich ja von Anfang an auch medial dargestellt habe, die Nummer 1 sein zu wollen und dass es mir eigentlich relativ egal ist, wer da gerade im Tor steht. Dementsprechend war das Verhältnis von Anfang an relativ kühl und wurde danach nie wieder wärmer.
Ja. Ja, gut, ja. Aber ganz ehrlich, also ist halt wenigstens passt. Ehrlich. Also ja. Was soll man da irgendwie vor den Medien da so tun? Hey, wir sind Best Buddies und ja warum auch?
Natürlich musst du dann im Aufstiegsjahr das nicht nochmal breit treten und versuchst ein bisschen runter zu regulieren, weil, und das ist auch Teil der Wahrheit, ich mochte den ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir heute Kontakt haben, aber eigentlich mag ich ihn. So. Nur als Torhüter kannst du halt spielen oder nicht spielen. Und mir war halt lieber, ich spiele und wir haben halt, keine Ahnung, er wird nicht mein Trauzeuge, ne?
Ja, wir haben eine zweite Kategorie, die wir haben, ist immer, das geht gar nicht. Und da hätte ich jetzt mal eine Frage an dich. Du hast bist Aufstiegstorwart, hast dann auch gute Leistungen gezeigt, hast auch absolut deinen Anteil an diesem Aufstieg gehabt. Wie enttäuscht warst du dann, als dir dann gesagt wurde, es geht nicht weiter? Hast du dann auch irgendwann mal gesagt, ey, das geht eigentlich gar nicht? Was macht denn ihr da? Warum kriege ich nicht eine Chance in der Bundesliga, mich nochmal zu beweisen?
Ja, die Frage ist halt, macht das Sinn, das so groß zu hinterfragen? Die Antwort ist nein. Hat's wehgetan? Total. Ne? Also ich habe mich nicht nur im Ruhrpott irgendwo heimisch gefühlt, sondern habe den Verein halt auch, und ich glaube, das kommt ja auch irgendwo ein Stück weit jetzt auch rüber, wirklich intensiv gelebt und verstanden. Hat wahnsinnig wehgetan. Teil meiner großen Vision war logischerweise mit Schalke 04 Bundesliga zu spielen. Hat dann nicht sollen sein. Bin ich jetzt deswegen irgendwelchen Menschen im Nachhinein böse? Nein. weil alles im Leben seinen Grund hat, das sehe ich auch sehr pragmatisch. Und auf der anderen Seite war es dann ja auch nicht nur von Fanseite, sondern auch hinter vorgehaltener Hand, auch von offizieller Seite so, dass das bereut wurde. Das heißt, zumindest diese Bestätigung, wäre doch cool gewesen, wären wir den Weg gemeinsam weitergegangen, war ja auch irgendwo dann wieder da. Und auch wenn es nichts hilft im Nachhinein, schön zu hören war es trotzdem.
Dirk, wolltest du noch?
Naja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, dass da bei dem Aufstieg halt auch echt viel personell falsch gemacht wurde, ne? Das ist ja, also unterm Strich sind ganz viele falsche Entscheidungen getroffen worden, die man dann im Nachhinein ja auch dann wie ein Bumerang im nächsten Sommer dann zurückbekommen hat, ne? Als Resultat. Also von daher, schade.
Ja, man war in der Bundesliga halt eine schlechtere Mannschaft als in der zweiten Liga. So einfach ist es halt. Also nicht nur auf der Torhüterposition, auch im Feld. Also Itakura wurde nicht gehalten und so weiter und so weiter. Also da waren schon ein paar komische Entscheidungen. Aber sorry, Martin, bin dir ins Wort gefallen.
Man hatte wahrscheinlich in der Bundesliga weniger Qualität zum einen, auf der anderen Seite aber auch das Gefüge zerschossen. Also, ups.
Ja, das ist immer das größte Problem. Sag mal, Martin, also wir haben ja jetzt ja viel über Schalke gesprochen und so, aber die meisten Leute, wir haben ja eigentlich auch noch so eine Rubrik, die macht normalerweise der Robert immer, was macht eigentlich? Da gucken wir immer so, was die Fußballer noch, die auf Schalke was gemacht haben, was die jetzt so alles leisten. Du hast ja irgendwann gesagt so, nö, ich hänge die Torwart-Handschuhe an den Nagel, aber du bist ja jetzt nicht vereinslos eigentlich. Du bist ja immer noch, glaube ich, bei einem Club angestellt, ne? Stimmt
nein.
Oder bist du nicht mehr?
Nein, achso, okay. Also, da bist du falsch informiert. Nee, ich
achso,
bin
okay.
Retired.
Achso, weil ich dachte, dass du noch beratend tätig bist für einen Club in Portugal.
Ja, aber nicht mehr als aktiver Spieler. Genau.
Ja.
Also ich habe vor einem Jahr, also ich habe es dann irgendwo im Oktober, glaube ich, öffentlich gemacht, aber im Sommer letztes Jahr dann meine aktive Spielerkarriere beendet.
Warum?
Weil ich jemand war, der seine Karriere über wahnsinnig leidenschaftlich gelebt hat. Und ich von mir mit Stolz sagen kann, ich habe bis zum fast letzten Tag keinen einzigen Tag mit Disziplin an die Nummer rangehen müssen. Sondern ich habe wirklich jeden Tag genossen und geliebt. Jeden einzelnen Tag. Und bei Minusgrad und Gegenwind am Trainingsplatz zu stehen, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und als das gekippt ist und Teil der Wahrheit ist auch, ich habe mich zu schnell dafür entschieden, quasi für ein Projekt, also mit aufzubauen, sprich von den großen Stadien in ein kleines zu gehen und gefühlt so ein Verein mit aufzubauen aus innen heraus. Das war dann aber die falsche Entscheidung. Und zwar dann hat dann dahingehend geführt, dass ich dieses, ja, jeden Tag mit Leidenschaft an mir zu arbeiten, mich zu verwirklichen, mich zu verbessern, das hat mir dann einfach gefehlt. Und als der Tag kam, wo ich gesagt habe, oh, heute Training, dann wusste ich, ich mache die Saison noch fertig, aber das war's.
Okay, sehr konsequent.
Deine Familie hat es wahrscheinlich gefeiert, oder?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich hatte im Winter nochmal zwei Anfragen aus der Fußballpension zurückzukommen, aus der österreichischen Bundesliga und aus dem Ausland. Und meine Frau hat gesagt, sofort. Also die wollte es eigentlich unbedingt, weil sie Fußball so sehr liebt. Aber für
wäre
mich
auch näher an deinen Eltern gewesen, ne?
Ja, aber wir haben uns, also meine letzte Station, die ich jetzt angesprochen habe, war ja in Portugal. Und wir haben uns hier ein schönes Haus direkt am Meer gekauft. Und wir haben es ja eingangs im Podcast ja schon erwähnt. Du frierst ihm meistens den Arsch ab, wo ich mit kurzen Ärmeln durch die Welt spaziere.
Ja, schön.
Du hast vor kurzem hast du bei Instagram auch gepostet, um nochmal deine persönliche Sache nochmal weiterzuführen, dass du dir so einen Kindheitstraum erfüllt hast als Redner. Was genau machst du da und wie geht's oder was sind dann genau die Pläne auch vielleicht für die mittelfristige und auch vielleicht die langfristige Zukunft?
Ja, ganz genau. Also ich habe direkt nach dem Karriereende begonnen mit einer Speaker-Ausbildung, weil ich schon als kleiner Junge gesagt habe, inspiriert damals von Arnold Schwarzenegger, dass es mir irgendwann Spaß machen würde, vor Menschen zu sprechen, weil ich einfach das irgendwo cool gefunden habe. Und ich habe halt in 6 verschiedenen Ländern dieser Welt gespielt. Ich durfte mit Schalke 04 aufsteigen. Ich habe Bielefeld mit im Abstiegsjahr erlebt. Ich habe halt zum einen wahnsinnig viel gesehen und zum anderen bin ich halt auch so spät zum Fußball gekommen, dass ich eine spezielle Geschichte habe, die ich transportieren kann und möchte. Von daher habe ich mich dazu entschieden, jetzt ziemlich zeitnah die Speaker-Ausbildung zu machen und habe meine ersten Vorträge hinter mir und muss sagen, es macht mir auch wahnsinnig Spaß.
Was ist der Kern, was ist so deine Kernbotschaft, die du in deinen Auftritten rüberbringst?
Zum Beispiel werde ich heute eine Keynote halten, wo es im Titel darum geht, alles ist möglich, wenn. Also da darf schon einiges dazugehören und all das, was dazugehört, was bei mir auch dazugehört hat, beschreibe ich dann anhand meiner Geschichte und versuche das den Menschen zu transportieren, so dass sie es auch für sich verwenden können und ihr Leben entsprechend damit bereichern werden.
Und wie waren die ersten Auftritte? Schön, hast du ein bisschen, ging dir ein bisschen wenigstens die Düse oder?
Da bin ich wieder ehrlich wie immer, überhaupt nicht. Also wenn du es gewohnt bist, vor 60.000 performen zu müssen, dann kannst du auch vor ein paar hundert Leuten eine Rede schwingen. Nee, das fällt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. Ich versuche das einfach total authentisch darüber zu biegen und wenn mal ein Versprecher dabei ist, sonst was, dann kann ich da über mich selbst schmunzeln und wie es so schön heißt, Übung macht der Meister, das wird mit Sicherheit auch noch besser.
Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich brauche den Herrn Freisel bei mir auf der Bühne an? Wo findet man dich dann? Martinfreisel.de
.com, der wird gerade neu aufgesetzt, aber man kann mich gerne über Social Media sowieso anschreiben und erreichen. Relativ zügig ist aber meine Webseite wieder online.
Lass uns doch mal ganz kurz sportlich werden. Wir haben, wir sind ein Schalke-Podcast, aber als Sky übertragen wir ja die komplette zweite Liga und du hast Bielefeld gerade auch nochmal angesprochen. Bist ja dann, als es auf Schalke nicht weitergeht, nach Bielefeld gegangen und da war genau das Gegenteil. Ihr seid am Ende dann abgestiegen, leider. Mich würde mal interessieren, weil du auch vorher gesagt hast, der Druck auf Schalke war so hoch in diesen letzten Wochen. Was war denn eigentlich krasser, der Druck in Bielefeld gegen den Abstieg oder der Druck auf Schalke aufsteigen zu wollen? Kann man das überhaupt vergleichen oder ist es was völlig anderes?
Also ich hatte das Privileg, ja zweimal Meister zu werden. Ich war ja auch in Dänemark mit Midtjylland Meister und habe entsprechend mit Schalke 04 diesen Titelkampf erlebt. In Dänemark habe ich das erlebt, aber auf der anderen Seite bin ich halt auch abgestiegen. Das heißt, ich habe in meiner Karriere wirklich jedes Tabellenende gefühlt mehrere Male durchlebt und kann sagen, es ist anders. Grundsätzlich glaube ich, kannst du es irgendwie so ein Stück weit vergleichen mit dem normalen Leben. Wenn du schon etwas hast und es wird dir was genommen, tut es erstmal mehr weh, als bekommst du irgendwas Neues nicht. Ja, also nimm mal ein Kind, einen Teddybären weg, der seit 2 Jahren im Bett sitzt, dann ist das ein traurigerer Moment, als wenn die gerne einen neuen hätten und du sagst, nee, heute nicht. Ne? Und ich glaube, so ein bisschen kannst du es mit dem auch vergleichen. Wenn du merkst, du gehst da runter und das hat wahnsinnige Auswirkungen und Menschen, die schon was in der Hand haben oder denen entgleitet das, was die in der Hand haben, ist wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit brutaler eigentlich.
Hör mal, jetzt wo du gerade Mütchenland sagst, da hatten wir Kontakt, du hattest so einen ganz schweren Spielunfall, ne? Was war da nochmal? Hast du nicht irgendwie was am Kopf auch gehabt oder so?
Ja, also tatsächlich habe ich mich dort auch nach kurzer Zeit wieder als Nummer 1 durchgesetzt und beim vorletzten Spiel im Winter ist mir einer dermaßen auf den Schädel gesprungen, dass ich nächsten Tag im Krankenhaus wach wurde und gar nicht mehr wusste, was los ist. Das hat mich dann viele, viele Wochen begleitet. Ich glaube 6 Wochen nach diesem Unfall. Wenn du mich nachmittags gefragt hattest, was hattest du zum Frühstück? Ich wusste es nicht. Ja, also es war mehr als eine Gehirnerschütterung. Es war Gott sei Dank nichts gebrochen. Aber es hat mir dann damals leider Gottes meinen Stammplatz gekostet und auch dazu geführt, dass ich dann nicht mehr so diese Freude entwickeln konnte, die ich vorher als bekannterweise Mad Dog im Tor auch irgendwo hatte.
Das habe ich nämlich noch in Erinnerung. Da habe ich dir noch geschrieben. Da hast du, glaube ich, auch erst 2 Tage später geantwortet und hast aber sofort gesagt, das Erste, was ich gefragt habe, war, wir haben gespielt oder so war es, glaube ich.
Ja, genau. Also ich bin wach geworden und so, was tue ich da? Also Fußballklamotten hatte ich an. Also war mir irgendwo so schnell klar, dass ich vom Spiel kommen könnte. Wie habe ich gespielt und wie ist es ausgegangen? Das hat geheißen, du warst top und wir haben 4-1 gewonnen. Alles klar. Dann war die Nachfrage noch, habe ich das Gegentor kassiert oder dann der andere? Nee, der andere war es.
Martin, du, bevor wir dann nachher noch zu den Fragen kommen, du hast ja auch gerade gesagt, also war dein Spitzname Mad Dog oder war das jetzt nur, wie du dich jetzt gerade beschrieben hast? Weil
tatsächlich
du bist ja auch großer Hundefan, oder?
Sehr gut informiert. Tatsächlich war in Dänemark war das dann mein Spitzname und ja, ich bin auch großer Hundefan. Wir haben unseren Labrador zu Hause, den ich jeden Tag mehrere Male ausführe.
Ja, ich kann da kann ich nur nicht entspringen von singen, weil Martins Eltern einen, ich glaube, Biobauernhof haben, ne? Oder? Ja, also auf jeden Fall ein und die machen unglaublich coole Sachen für Hunde, weil der Martin hatte mir mal so einen Sack, ich glaube, es waren irgendwie Hühnerfüße oder so. Ich
ja, weiß ganz nicht mehr. Genau so wie es ist.
Richtig. Mein Hund hat das Zeug weggeatmet. Also überragend. Also wenn ihr mal irgendwann in Österreich seid, bei dem, da müsst ihr auf jeden Fall Hundefutter von der Familie Freisel kaufen.
Aber wie hat sich das mit dem, warst du schon als Kind, hattest du schon einen Hund oder wie entstand das, dass du so ein Hundefan geworden bist?
Ich war als Kind schon absoluter Hundefan, meine Eltern haben es mir leider nie ermöglicht und als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, hatte die ein paar Monate alten Hund und das hat sich dann sehr gut ergeben, dann wusste ich, die ist zum Heiraten.
Wunderbar. Du, Martin, wir müssen dann auch, also du musst ja auch gleich jetzt weg, wie du auch gesagt hast, deswegen lass uns nochmal kurz zu den Fragen kommen. Die erste Frage ist von Patsche78, der fragt, das haben wir so ein bisschen angedeutet, aber der hat gefragt, für S04 soll ein anderer mentaler Druck für Spieler sein, als wenn man für Elversberg spielt. Was macht es so schwer für S04 zu spielen und hast du in deiner Zeit gemerkt, puh, Top-Spieler, aber das S04-Trikot wiegt zu schwer?
Dirk, du weißt es besser, wie viel größte Verein an Mitgliedern gemessen sind wir aktuell in der Welt?
Wo in der Welt? 6, 7?
Ja.
4?
Nee, vier sogar.
Hätte gesagt.
Vier, 5, 6, 7, also auf alle Fälle unter den Top 10, ne? Es sind nur ein paar wenige Vereine größer und das spürst du halt einfach. Ich habe es vorhin angedeutet, wenn du zum Bäcker gehst, wenn du irgendwo in ein Restaurant gehst, wenn du in den Zoo gehst, du spürst halt einfach Schalke 04 rauf und runter und ist vielleicht irgendwo anders, wenn du, keine Ahnung, für Chelsea London spielst und du marschierst da durch deren Hauptstadt, ist es, glaube ich, ganz was anderes nochmal, obwohl du vermeintlich der größere Name bist, aber irgendwo ist Gelsenkirchen dann zum einen ein Dorf, zum anderen ein Weltverein und das ist einfach der Grund, warum du das intensiver wahrnimmst.
Schalke ist aktuell auf Platz 6, Sporting Lissabon auf 1, München 2, River Plate und Boca Juniors. Dann kommt ein Verein aus Deutschland und dann kommt der FC Schalke 04 mit aktuell 210.000.
Platz 1 müsste Benfica sein, nicht Sporting.
Benfica, ja. Benfica ist 1.
Hab ich Sporting gesagt?
Ja.
Ach so,
ja.
Benfica, Entschuldigung. Ja.
Benfica ist 1, das weiß ich, weil mein Sohn ist 3 Jahre alt und bereits Benfica-Mitglied, weil er Benfica liebt.
Entschuldigung,
das weiß ich.
In der Liste heißt es Sport Lisboa e Benfica und ich habe dann auch Sporting gemacht. Entschuldigung, es ist halt selbst.
Ja. Alles gut. Gut, nächste Frage. Geht auch um die Aufstiegsmannschaft. Da ist eine Frage von wie krank nur Kränker, auch ein cooler Händel. Wer war der schwierigste Charakter in der Mannschaft? Also schwierig kannst du jetzt definieren, wie du willst.
Ja.
Was würdest du da antworten?
Boah. Schwierigste Charakter.
Kannst auch einen Joker nehmen.
Ja, tatsächlich. Kann ich gar nicht beantworten, weil es war aus meiner Sicht kein einziger schwieriger Charakter drinnen.
Gut, die nächste Frage ist dafür deutlich leichter. Erzähl mal, Lutz KL, wir wissen, die witzigste Geschichte auf der Heimreise im Zug von Nürnberg nach Gelsenkirchen, nachdem ihr da auch die Meisterschaft perfekt gemacht habt.
Die lustigste Geschichte, auch da muss ich passen. Die lustigste Geschichte, was Feierlichkeiten betrifft, haben wir vorhin mit dem Abschließen des Stadions um 7:30 Uhr morgen beleuchtet.
Es war auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr illustre, dass das Schöne war da, dass der Verein, glaube ich, alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle eingeladen hat. Ne? Das war schon eine coole Aktion. Also das muss man schon sagen.
Absolut.
Genau.
Ich glaube, da wart ihr immer
noch eine Frage.
Ja, und zwar eine ganz wichtige. Martin, es könnte jetzt ja am Samstag soweit sein, dass Schalke aufsteigt. Ich kann immer diesen Drang verstehen, dass die Fans dann auf das Spielfeld rennen wollen. Das ist mit Sicherheit auch vielleicht teilweise erstmal ein bisschen schön, dass man diesen Kontakt hat. Trotzdem, so die Feierlichkeiten finden dann ja eigentlich nicht mehr draußen statt, weil es irgendwann nicht mehr geht. Ihr seid ja auch reingegangen gegen Pauli. Fandst du das schade, dass ihr eigentlich nicht eure Runden in einem Stadion... Warum ist es eigentlich kacke, wenn die alle aufs Feld kommen?
Ja, das ist kacke. Und es nimmt dir irgendwo, also du freust dich ja für die Fans und mit den Fans, aber du kannst ja sowieso nicht da 60.000 gleichzeitig beglücken und Fotos machen oder was auch immer, ne? Und es nimmt dir ein bisschen diesen intimen Moment mit deinen Mannschaftskollegen, mit denen du das ganze Jahr daran gearbeitet hast, weil du mit denen den Kontakt nicht mehr findest, weil du von links, rechts überall belagert wirst und, ja. Man versteht's, natürlich, jeder freut sich, aber wenn man dieser Mannschaft eine gewisse Ehre erweisen möchte, dann lass das bitte sein.
Genau, das ist nämlich eine ganz große Frage, die viele stellen. Also da hänge ich mich auch nochmal rein. Ich habe gestern nochmal lange mit dem Verein gesprochen, die wirklich darum bitten, dass alle ihren Verstand einschalten, auch wenn der vielleicht dann schon irgendwo halb im Gerstensaft ertrunken ist, weil es aus mehrererlei Hinsicht total beknackt ist. Also bei dem Spiel gegen St. Pauli gab es mehrere Verletzte, teilweise sogar ein bisschen schwerere, weil der Abstand, das Stadion ist nicht für einen Platzsturm gebaut. Ne? Dieses Feld, das Spielfeld wird wie eine Schublade reingeschoben und der Abstand, die Mauern sind teilweise bis zu 3,80 Meter hoch und die Leute sind dann alle darüber aus Feld. Es ist ein hoher Sachschaden entstanden, weil der Rasen ja komplett auseinandergenommen wurde. Es wurden Technik und Kameras zerstört, also im sechsstelligen Bereich. Und Schalke braucht diesen Rasen auch noch zwei Wochen später beim Heimspiel gegen Braunschweig. Also ist der dringende Appell von Schalke 04, bitte, bitte, bleibt auf euren Plätzen, weil es wird tatsächlich auch drüber gesprochen, dass, falls sich die Leute da nicht dran halten, die Feierlichkeiten einfach aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Heißt, keine Partymusik, gar nichts. Also ich kann nur an alle appellieren und Martin hat es jetzt auch gesagt, für die Mannschaft ist es viel besser. Schalke hat auch gesagt, die machen Ehrenrunden, die werden ihre Trikots schmeißen, die werden vielleicht auch wieder vorne zu den Vorsängern kommen, die werden natürlich sich die Zeit nehmen, aber wie gesagt, der Appell an alle Schalke-Fans, sollte das am Samstag bleiben, bisschen Gehirn einschalten, wenn es noch da ist und auf den Plätzen bleiben.
Genau. Martin, ich glaube, wir haben dann deine Zeit genug beansprucht für heute. Dirk und ich machen noch ein paar Minuten weiter. Aber dir, also nochmal tausend Dank fürs Reinschauen, war super. Schau mal, Dirk kann hier Feuerwerk machen. Viel Erfolg jetzt heute gleich bei deiner Keynote. Und bleib weiter Schalke-Fan und feier hoffentlich nächste Woche, wie wir auch alle, den Aufstieg. Und ja, das Wetter, da brauche ich dir ja kein schönes Wetter wünschen. Das scheint in Portugal eh automatisch zu sein.
So, Martin, ich hänge mich auch noch hinten dran. Vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast. Ich freue mich immer, wenn wir voneinander hören. Es war mir auch damals immer eine Ehre, habe ich ja gesagt, mit dir Interviews zu machen, weil es einfach sehr immer von Herzen kam. Und ich freue mich, wenn du irgendwann mal wieder in Deutschland bist und wir vielleicht dann zusammen mal ein Spielchen der Blauen gucken.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Mach es gut und beende jetzt den Podcast noch schön. Gut so.
Ja, alles klar.
Martin, vielen Dank dir, danke. Martin.
Ciao.
Danke, ciao. Ciao.
So. Wir müssen noch über eine andere Sache nämlich sprechen, bevor es gleich zu Ende geht.
Du warst ja gestern im Stadion. Also das haben wir jetzt vorher auch nicht besprochen. Erzähl mal, wie war es denn für dich? Also hast du das auch zum Beispiel mitgekriegt, wie Kenan da auf dem Boden fast kniet und also wie hast du es wahrgenommen? Die Spieler mussten zweimal in die Kurve, hast du mir schon gesehen. Ja. Erzähl mal gestern, wie das sich für dich angefühlt hat.
Ja, schon sehr abgefahren. Also das fühlte sich ja schon extrem nach Aufstieg an, ne? Also wenn du so ein Spiel schon wieder gegen eine absolute Spitzenmannschaft, Paderborn spielt echt auch einen geilen Ball, mit den, also wenn du überlegst, im Vergleich zu Schalke mit den Namen, ist gar nicht respektlos gemeint, ne? Aber trotzdem, was die da geschaffen haben, ist ja schon Wahnsinn. Aber wenn Schalke auch in diesem Spiel zurückkommt, nach 0-2 und ich fand schon, die Idee von Paderborn, hat Martin ja gerade auch gesagt, die war ja schon nicht verkehrt, ne? Mit den langen Bällen schön über die Kette, da hat Schalke echt Probleme gehabt. Das haben die gnadenlos ausgenutzt, hatten natürlich auch einen guten Tag. Aber da dann wieder zurückzukommen in dieser Art und Weise, also es ist eigentlich schade, dass nur so wenig Fans dabei sein konnten. Weil was da in der Ecke los war, die Field-Position ist in Paderborn leider auf der anderen Seite. Also wir saßen komplett entgegengesetzt. Von daher war das jetzt nicht so nah dran, wie das dann vielleicht in der Arena auch der Fall ist. Von daher konntest du da nur erahnen, was da für eine Energie vor der Kurve herrschte. Aber wenn du dir die Bilder hinterher angeguckt hast, ich habe das versucht von da zu filmen, das war völlig Wahnsinn. Also es war ja wirklich eine Explosion, eine Eruption von Gefühlen. Auch irgendwie total schön zu sehen, dass die Jungs sich da einfach auch belohnen, dass sie einfach merken, ey, boah, wir arbeiten hier, und das muss man ja echt sagen, sie steigern sich immer wieder und sie werden dann damit belohnt. Dann stehst du da vor völlig außer Rand und Band befindenden Fans, die dir entgegenschreien, dir alles entgegenbringen, und du stehst da unten und kannst das einfach nur genießen und verdienst es einfach.
Ja, man muss auch sagen, also Schalke wird aufsteigen, so kann man ja mittlerweile sagen. Und man muss auch sagen, es ist auch ein so unfassbar verdienter Aufstieg. Allein wenn du dir diese Tabelle anschaust unter den Top 5, 8 Spiele, Schalke hat 20 Punkte von 24 geholt. Zum Vergleich Paderborn, die, da bin ich komplett bei dir, für mich war Paderborn gestern der beste Gegner, den Schalke in der Rückrunde hatte. Hinterrunde kann man schwer vergleichen, weil es eine komplett andere Schalker Mannschaft war. Aber in der Rückrunde die beste Mannschaft. Die haben das richtig gut gemacht, eine halbe Stunde. Und dass Schalke es dann, das haben wir auch gestern uns kurz geschrieben, dass Schalke es dann schafft, gar nicht mal mit der Brechstange, sondern einfach, die sind ruhig geblieben, die haben einfach weitergespielt, haben sich auch keine großen Chancen erspielt, so die, also zu Beginn die Süller-Chance, und dann war es schwierig, da durchzukommen, und die sind nicht nervös geworden, haben auch mit Ball, also ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, in der Hinrunde verliert Schalke dieses Spiel, ohne Wenn und Aber. Also da gibt's keinen
Weg zurück. Ich nicht, ob sie die ersten Tore kassieren. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, korrekt, dass dann 0-2 steht, dann gewinnst du es nicht mehr. Also ich glaube, genau, in der Hinrunde kassierst du die ersten beiden Tore nicht.
Das kann sein, aber also du kommst nicht dann 0-2 zurück. Ich erinnere mich an die zwei Spiele in Kaiserslautern und zu Hause gegen Kiel, wo du 1-0 zurücklagst und du hattest im Grunde eigentlich nie das Gefühl, okay, Schalke macht ja noch ein Tor.
Und dann immer langen Ball, ne? Immer langen Ball und Standards auch nicht gefährlich und so.
Und dann muss man halt auch sagen, also wir haben das ja schon öfter angesprochen, aber diese Neuzugänge, also ich bin übrigens bei dir, ich habe dir das gestern auch geschrieben. Gestern war zum ersten Mal, dass Jai kein gutes Spiel erwischt hat. Also defensiv hin und wieder mal vor Probleme gestellt worden. Offensiv, die Flanke zum 2-1 ist natürlich mega, und auch wie Ljubicic das macht, ist unfassbar. Aber ansonsten waren auch viele Flanken zu hoch und irgendwie flach. Also war einfach nicht gut. Und fand dann auch richtig, dass dann Vitali Becker dann ins Spiel gekommen ist. Aber insgesamt natürlich eine richtig starke Verpflichtung. Und was der ausschießt, also dieser Pass, ich habe das vorher auch getwittert, also der nimmt den Ball mit links an, dreht sich so ein bisschen, ist von 3 Paderbornern umstellt, spielt den in die Gasse, wo Süller eigentlich gar nicht frei ist. Muss man auch sagen, Süller, der Laufweg super. Und dann beide bleiben im Spiel drin. Ja, also Süller, der dann nachsetzt, den Ball nochmal reinbringt, und ausschießt, der dann durchzieht und dann muss man halt auch sagen, und nochmal auf Karaman zurückzukommen.
Wollte ich gerade also sagen, ich wollte warten, bis du fertig bist.
Dem Typen, also ich gönn's jedem Spieler, weil Ding, aber wem ich es wirklich am meisten gönn, ist Schallenberg, der jetzt 3 Jahre Scheiße oder 2 Jahre Scheiße erlebt hat, und Kenan, der immer vorangegangen ist mit Leistung. Letztes Jahr in Paderborn war diese Rede, wenn man sich da erinnert, die viral gegangen ist. Und du hast auch gemerkt, das hat auch Martin gesagt, als Führungsspieler, das ist dann auch emotional für den.
Hey, wie der das 3-2 vorbereitet hat. Der Ball kommt hoch und im Mittelfeld ist er dann erst im Kopfballduell und dann gegen 2 gegen 3 setzt sich dadurch, der will den Ball, der will damit nach vorne und kriegt den dann ja nochmal und legt den dann nochmal rein. Da haben sie ein bisschen Glück, ist ein bisschen Flipper auch, dass der Ball dann natürlich direkt vor Ljubicic, aber dann wollten sie, die wollten den Sieg. Die haben, also 2-2 wäre auch, aber nein, sie wollten den Sieg, und das fand ich überragend. Und ganz ehrlich auch, mir tat's ein bisschen leid für Silla, weil das 2-2, ist das 2-2, genau, das 2-2, ne, er bereitet es eigentlich vor. Dann hat er natürlich vor dem 3-2 eine Riesenchance. Den muss er ehrlich gesagt auch aufs Tor bringen, sage ich mal, in der Situation. Ich finde einfach so, allein um das nochmal zu bewerten, dass der halt, ne, die Situation, das haben wir ja schon häufiger besprochen, aber mich hätte es gefreut, wenn er das Tor gemacht hätte, weil er einfach damit nochmal seinen Stellenwert hochgehoben hätte und auch seinen Marktwert. Ja.
Ja, aber trotzdem, also nochmal, also die Laufwege, die der macht, also das ist ein anderer Spielertyp wie Dzeko, aber ey, also du gewinnst jedes Spiel jetzt in den letzten Wochen, also es war schon richtig gut. Ich muss halt sagen, nachdem er die Chance verballert hat, dachte ich, okay, das war die Chance, das Spiel geht 2-2. Also ich hatte nicht mehr die Angst, dass Schalke noch eins fängt, aber ich hatte dann auch gedacht, okay, das war die Chance, so ein bisschen so in Darmstadt, Gummis, und danach ist es ja auch 1-1 geblieben damals, da dachte ich, okay, jetzt bleibt es 2-2, und dass du dann dran bleibst und zu Karaman, also das Tor zum 3-2 leitet ja ein, das Tor zum 1-2 2 leitet er ja auch mega auch ein. Ja, 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 also, und da also muss man übrigens auch sagen, ganz kurz noch. Genau, ganz kurz noch. Also auch beim 1:2, Ljubicic spielt ja Karaman an und startet dann auch wieder durch. Also die Laufwege, die der macht, das ist alles so ein bisschen unscheinbar bei Ljubicic. Aber der Typ ist natürlich auch eine Bombe. Der startet dann halt durch, kriegt den Ball und macht den dann rein.
Und die Kenan, finden sich.
Wie gesagt, super, ne? Super.
Die finden sich. Das, also das ist halt das. Und also bei Kenan fand ich halt auch total überragend, dass der immer anspielbar war. Also du hast immer gesehen, wenn er und dann hatte er sofort 2 Leute bei sich, hat dann aber auch gute Behandlung am Ball, ehrlich gesagt, und dann immer mit einer Lösung. Da habe ich erst gesagt, man, nicht immer durch die Mitte, aber trotzdem auch da, in dieser Enge, haben sie ja trotzdem auch eine Lösung gefunden. Also ich sag dir sogar, das ist ein deutlich besserer Aufstieg, fußballerisch, als vor 3 Jahren. Viel besser.
Viel die Mannschaft
ist viel weiter, daher... Also man hört ja von ganz vielen, in der ersten Liga mit der Truppe keine Chance und so. Also du wirst die Truppe ja so nicht zusammenhalten und auch nicht halten können. Die Frage ist ja, ne, mit Njai und Dzeko und keine Ahnung was. Aber es ist deutlich mehr Potenzial da. Es wäre ein bisschen schade, wenn du Njai nicht verpflichten kannst. Also das werden sie ja probieren, aber Frank Baumann hat es ja angedeutet, dass das teuer wird. Es wäre ein bisschen schade, weil du siehst jetzt, dass sich so Automatismen eingestellt haben. Du wirst natürlich so nicht in der ersten Liga spielen können, aber ich finde es schon, dass das eine gute Basis ist, auf der man aufbauen könnte.
Ja, ich auch. Also es wird ja bei Twitter auch wieder spekuliert, Schalke muss da auf 8 Positionen seine Startelf verändern. Das sehe ich gar nicht. Also Schalke muss natürlich in der Breite, weil also wir spielen aktuell immer mit derselben ersten Elf, muss man ja sagen. Haben wir ein bisschen auch Glück jetzt in den letzten Wochen, dass keine zusätzlichen Verletzungen dazugekommen sind. Und Schalke muss in der Breite besser werden und natürlich gibt es die ein oder andere Position, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr Druck auf die Spieler machen musst und Ding. Also man braucht Verstärkungen und wie du sagst, da wo man nicht alles halten kann, da brauchst du natürlich auch Ersatz. Aber ich finde auch das Zusammenspiel der offensiven 4, egal jetzt, ob jetzt mit Dzeko war oder jetzt mit Süller, die 3 dahinter, also wenn du auch mal siehst, wie die Positionen tauschen, da ist plötzlich mal Ljubicic in der Mitte, Auschisch ist rechts, Auschisch ist mal in der Mitte, ist Karaman links und so weiter. Das ist einfach richtig gut. Also wie gesagt, die verstehen sich jetzt. Ja, und man muss ja auch sagen, jetzt kann man natürlich als Dzeko-Hater sagen, ja gut, mit Dzeko haben die deutlich schlechteren Punkteschnitt. Ja, aber da war die Mannschaft auch noch nicht so eingespielt. Ja, also und wenn du das jetzt siehst, jetzt funktioniert alles, die lassen sich doch nichts und wieder nichts unterbringen. 11 Spiele ohne Niederlage jetzt, in der Rückrunde überhaupt erst einmal verloren.
Ja, ja.
Und wenn du mal einfach siehst, seitdem Auschisch und Njai, also seitdem die ganzen Neuzugänge spielen, Schalke noch ungeschlagen. Also mit dieser Mannschaft, die Schalke gerade stellt, noch kein Spiel verloren. Letztes Spiel war Bochum und da waren 2 noch nicht da. Also das ist
ja schon, und das war das erste Spiel von Ljubicic und so. Ne? Also das war, also das würde ich auch aus der Wertung rausnehmen. Wenn du jetzt gegen Bochum spielst, würdest du die wegfiedeln, weil die ja natürlich auch, die haben da auch, da ist ja ganz viel, da ist tatsächlich, das war ein schalkiges Spiel. Ne? Miyoshi, erste Mal von Beginn an, macht er direkt eine Hütte, Katic, Tor wird abgepfiffen und so weiter. Naja, glaubst du, der fängt gegen Düsseldorf mit Silla an?
Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Also kommt dann jetzt drauf an, wie viel Dzeko, also wenn er jetzt die ganze Mannschaft trainiert, ganze Woche trainiert, wer weiß, aber ich finde, das hat, die Frage ist, die ich mir, ja, wobei, er wird auch nichts verstellen. Ich habe halt gedacht, gestern wäre eigentlich ein guter Moment gewesen von einem der Doppelsechs, dass er sich vielleicht mal eine gelbe Karte holt. Dann hätte man nämlich Ljubicic auf die 6 ziehen können und dann Süller
und, nachher,
Ding. Ja, genau, also so mit einer Doppelspitze, das ist jetzt nicht passiert. Ich denke, dass Süller spielen wird und ich denke, dass Dzeko Minuten bekommt, vielleicht so eine halbe Stunde. Wow, und ich bin dann relativ sicher, dass Dzeko dann in Nürnberg startet. Ich bin dann generell gespannt, wenn man aufgestiegen ist, ob man gegen Nürnberg vielleicht generell mal ein paar Spielern aus der 2. Reihe eine Chance gibt. Ich glaube, gegen Braunschweig wird man schon mit der besten 11 spielen wollen, weil man sich da nicht vorwerfen lassen will. Also A, Heimspielen und B,
aber du
Braunschweig geht es noch um was, aber in Nürnberg vielleicht.
Nee, das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Glaubst du, dass er da trotzdem durchführt?
Die wollen die Also, Miron Muslic ist für mich ein Trainer, der will nie Zweiter werden. Und wenn die Chance haben, Erster zu werden und die Chance, klar, hast du die natürlich danach im Heimspiel, aber da würde ich gar nicht, wenn du die Chance hast, Erster zu werden, dann wird er alles daran setzen. Also.
Ja, aber es kann ja schon sein, dass jetzt nach Düsseldorf schon klar ist, dass Schalke Erster ist. Also, es kann ja auch theoretisch sein. Also. Das ist so? In Nürnberg.
Oh, ey, hör mir auf mit den Rechenspielen, da bin ich ganz schlecht drin.
Der Schalke hat jetzt wie viele Punkte Vorsprung? 6. Oder 7.
6. Ach, jetzt hör mir doch auf mit deinen Rechnungen da, das kann ich doch nicht.
Ja, also ja,
Rottig, wenn du schon dann, mal nach. Also wenn Schalke dann Erster sein sollte.
Ja, Schalke hat 6 Punkte Vorsprung auf Paderborn. Die spielen noch in Elversberg. Und Hannover hat 7. Wenn Schalke jetzt das Spiel gewinnt, dann kann Hannover sie nicht mehr einholen. Und wenn Paderborn gegen Elversberg nicht gewinnt, ist Schalke praktisch nach dem nächsten Spiel, also nochmal, da muss erstmal gespielt werden, aber mit einem Sieg und keinem Sieg von Paderborn ist Meisterschaft schon fix. Ja, da geht es in den letzten 2 Spielen um gar nichts mehr.
Ja, Herr Taschenrechner. Also wenn das so ist, dann gehe ich davon aus, dass er ein bisschen durchwechselt. Dann ist das auch okay. Ist ein bisschen schade für die Leute, die da viel Geld für Hotel und Ticket bezahlt haben, aber die sind dann eh nur zum Feiern da. Also von daher.
Na gut, er wird ja jetzt nicht mit der U23 da spielen. Aber ich kann mir halt dann vorstellen, dass so jemand wie Vitali Becker, wie Kantenbein, solche Leute, weißt du, die aber auch im erweiterten Stamm sind, also vielleicht Janik Müller. Bassmann. Ja, vielleicht auch der, aber also weißt du, Gomis vielleicht mal von Beginn an. Also ich glaube trotzdem, dass du dem auch vielleicht mal die Chance nochmal gibst, ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Also
okay.
Ja, wird man sehen. Und nochmal, Dzeko wäre dann auch von Beginn an, da würden die schon was kriegen für ihr Geld. Ja, Dirk, also insgesamt, wir sind uns jetzt einig, Schalke wird aufsteigen.
Ja.
Das heißt, wir werden hoffentlich nächste Woche die Aufstiegsfolge.
Ob wir das dann schon um 8:30 schaffen, weiß ich noch nie ganz, Robert, aber da gut, muss ich mal gucken.
Also du hast ja den ganzen Sonntag Zeit, um nüchtern zu werden, mein Lieber.
Also was? Ja, ich muss arbeiten. Nein, aber das werden wir jetzt erstmal, wir müssen ja jetzt erstmal gegen Düsseldorf, also Düsseldorf darf man auch nicht vergessen, Düsseldorf muss das Spiel gewinnen, ne? Ja. Also da unten ist es richtig. Jetzt, die haben ein bisschen Glück gehabt, dass die anderen da unten, Magdeburg und Fürth, da nichts geregelt haben, aber die sind einen Punkt vor Platz 17. Haben das deutlich schlechtere Torverhältnis als Magdeburg. Also Düsseldorf muss nächste Woche gewinnen, zumal Magdeburg Heimspiel hat, obwohl die spielen gegen die Hertha, und Fürth spielt zu Hause gegen Nürnberg. Oh, Frankenderby.
Ja.
Also
ich meine, Düsseldorf kommt auch ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen als so die letzten Wochen nach dem Sieg jetzt. Muss man auch sagen, hat jetzt auch niemand gedacht, dass die Dresden 3-0 schlagen. Bitter für die natürlich, dass Braunschweig auch gewonnen hat in Kaiserslautern. Also,
ach du Scheiße, hör mal, Düsseldorf spielt am letzten Spieltag in Fürth.
In Dresden. In Fürth, ja, richtig.
In Fürth. In Fürth. Krass, davor noch, die haben noch 2 Auswärtsspiele. Die spielen noch zu Hause gegen Elversberg und dann in Fürth nach Schalke. Ja. Krasse Sache. Also die müssen, aber die haben natürlich trotzdem einen sehr gerupften Kader, viele Verletzte und ganz ehrlich, nach den Auftritten der letzten Wochen, also
brauchen wir nicht reden. Schalke geht als klarer Favorit ins Spiel. Es ist nicht ganz so krass wie gegen Münster, aber ähnlich. Und ich denke, dass Schalke auch anders auftreten wird. Die Arena wird brennen, wie du sagst, Abendspiel, Samstagabend. Also mich würde es schon sehr wundern, aber klar, man weiß es nie. Lass Schalke früh rot sehen und dann wer weiß, was passiert. Also kann immer alles passieren. Aber die Mannschaft ist so gefestigt und so gut. Und dadurch haben wir natürlich in den nächsten, also nächste Woche wird es dann, wenn, hoffentlich nur um den Aufstieg gehen. Und die Wochen drauf, also weil auch immer wieder Fragen kommen, wo muss ich Schalke verstärken? Das machen wir dann. Wir haben danach auch noch ein paar Podcast-Folgen.
Richtig.
Also von daher,
ich kann dir auch sagen, da sind wir jetzt beim Thema. Das Spiel am Samstag. Ich bekomme unheimlich viele Fragen von Fans, die sagen so, erstmal, wo kann ich gucken? Also es wird, soweit ich weiß, kein Public Viewing oder sowas geben. A, gibt's dafür kein Gelände. B, sind die Kosten viel zu hoch. Das verpasst ihr immer alles. Wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal, aber es kam trotzdem irre viele Anfragen. Sicherheit, Rechte, so eine Leinwand, das lohnt sich gar nicht. Also da müsste man dann Eintritt nehmen und so. Also es gibt ausreichend Kneipen in Gelsenkirchen. Ich glaube, es macht aber Sinn, dass man sich da frühzeitig einkehrt und vorher klärt, dass die auch Sky zeigen da. Das zum Punkt 1 und Punkt 2 ist, seid verdammt nochmal vorsichtig bei Karten im Internet. Es sind sehr, sehr viele Fake-Karten unterwegs. Ich wäre da sehr vorsichtig. Und ich habe gestern nochmal mit Schalke gesprochen, weil mir einige Fans Angebote für Karten geschickt haben für dieses Spiel. Die liegen bei 1.904 Euro über eBay und eBay Kleinanzeigen. Die Leute machen das ganz, ganz clever, weil die nämlich nicht zeigen, also die Frage von den Fans war, warum geht Schalke dagegen nicht vor? Können sie nicht, weil auf den Bildern nicht zu sehen ist, wer das ist. Ich halte das jetzt mal hoch. Also da ist quasi nicht der Platz mit dabei, sondern nur ist ein Stehplatz Nordkurve oder was auch immer. Solltet ihr solche Karten erwerben, kann man das, glaube ich, auch mal an den Verein geben, weil das ist natürlich absolut nicht Erstmal ist das schon ziemlich assi und es verstößt auch gegen die AGBs von Schalke 04. Also die haben tatsächlich, der Verein hat eine Kanzlei, die das proaktiv auch verfolgt. Also wenn Leute Karten anbieten, gehen die denen nach und entziehen denen dann auch Dauerkarten und so. Ne? Und das ist auch vollkommen zu Recht. Zwei Karten für 1.900 Euro. Also da brennt auf jeden Fall der Helm. Das heißt, unterstützt das nicht, helft bei der Verfolgung. Geht dieses Risiko nicht, es macht keinen Sinn.
Ja, ich bin ja, also wie du sagst, es geht eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht 2.0. Ja. Man muss auch sagen, die Leute, die, also wir hoffen ja alle, dass Schalke jetzt nächste Woche durch ist. Für das Braunschweig-Spiel, für das allerletzte Spiel, werden ja auch solche Fabelpreise aufgerufen. Da hoffe ich, dass diese ganzen Leute auf diesen Karten sitzen bleiben, weil da geht's um gar nichts mehr und hofft, da kauft's auch keiner mehr.
Ja, aber dann ist das scheißegal, dann gehen die halt ins Stadion. Sind ja welche, die wollen sich davon dann ihren Sommerurlaub finanzieren.
Ja, aber also, deswegen sage ich ja, da ist es wenigstens halt nicht belohnt. Sorry. Ja. Und ich frage mich auch, also ich verstehe natürlich, dass die Karten nicht sichtbar sind, aber einige verkaufen sie ja bei eBay Kleinanzeigen mit Klarnamen.
Ja, das ist halt total dämlich. Ich finde, das Angebot, was Schalke hat mit dieser Ticketbörse, das ist super. Das habe ich übrigens auch nicht verstanden. Da haben sich ganz viele Fans aufgeregt. Ich hatte ja mal geguckt, als die letzten beiden Spiele freigeschaltet wurden da. Es ist halt eine Ticketbörse. Das heißt also, wenn jemand da nicht hingeht, kann er da sein Ticket einstellen und das wird dann zu dem Normalpreis verkauft und derjenige kriegt dann abzüglich einer kleinen Gebühr das Geld zurück. Ist wirklich super einfach, ist total geil. Am Osterwochenende war das Heimspiel gegen Karlsruhe, wurde das über 4000 Mal in Anspruch genommen, weil da waren nämlich Ferien, da konnten einige nicht. Und jetzt gegen Braunschweig und Düsseldorf haben sich Fans aufgeregt, dass sie 2 Stunden gewartet haben, bis sie reingekommen sind in die Börse und dass dann keine Tickets mehr da waren. Ich glaube, viele verstehen nicht, es ist eine Börse. Das heißt, da werden Tickets hin und her geschoben. Das ist kein Ticketverkauf, dass der Verein da Tickets zur Verfügung stellt, sondern da müsst ihr halt Glück haben, dass jemand sagt, ich kann nicht, ich bin nicht so ein Arsch und verkaufe die für viel Geld, sondern ich möchte, dass jemand ins Stadion kommt, der da auch hingehört und dahin will und dafür natürlich nur den normalen Preis zahlt. Und ich hoffe, dass die meisten Leute das auch machen. Genauso wie die meisten Leute auch nicht aufs Feld gehen sollten.
Ja, und wir wollen es nochmal betonen, bitte lass Dirk in Ruhe. Der kann keine Tickets besorgen. Karten. Der hat es gestern auch nochmal bei Sky gesagt mit Merchan Ayhan. Auch Merchan kann übrigens keine Tickets besorgen. Also, wie gesagt, versuch's in der Ticketbörse und viel Glück. Ansonsten, ja, du wirst auf jeden Fall dort sein. Freust dich schon?
Also ich hatte damals auch gegen Pauli, ja, das Problem ist, dass das Spiel so spät abends ist und ich ja schon ab morgens arbeiten muss, weil ich ja live schalten habe. Das heißt, der Tag wird extrem lang. Und das war damals bei Pauli ja genauso. Und irgendwo wussten alle, ja, wahrscheinlich geht's hoch, aber dann nicht. Und dann kommt das Abendspiel, dann bist du eigentlich schon so down, versuchst dich dann nochmal hochzukriegen. Und dann waren, dadurch, dass dann hinterher wirklich so Chaos auf dem Spielfeld war, war das ehrlich gesagt auch für mich schwierig, sich da irgendwie zurechtzufinden. Dann fanden es ja alle irgendwie witzig, da irgendwelches Equipment zu klauen und so. Also so richtig genießen konnte man es dann auch nicht. Weil es für mich als Reporter, der jetzt irgendwie 3 Jahre lang durch die Scheiße gelaufen ist mit Schalke, das macht ja auch was mit dir, wenn du die jeden Tag immer nur berichten musst, wie die einen Ding nach dem anderen versemmeln. Ist das dann auch mal schön, echt mal was Positives berichten zu können. Ne? Also diese Saison hat extrem gut getan, hat auch Spaß gemacht dann, weil du dann natürlich auch viel mehr machen kannst. Ist ja verständlich, dass wenn du irgendwelche Berichte anfragst oder so, dass der Verein da mehr Bock drauf hat, wenn es läuft und die Spieler auch. Von daher ist das dann auch für mich ein Abschluss, ein schöner. Das muss man dann schon, das sage ich auch ganz ehrlich. Ne? Also wenn ich da stehe und Schalke geht hoch, macht das auch was mit mir oder wird das auch was mit mir machen. Aber das Spiel muss erst gespielt werden. Ich gehe mal von einem 2-0 aus. Aber weil ich Pessimist bin und immer gegen Schalke tippe, sage ich 0-1.
Also wie gesagt, ich kann auch noch mal betonen, Martin hat es ja auch vorher gemeint, ihr nehmt der Mannschaft damit ja auch was Besonderes, wenn ihr da auf den Platz stürmt. Das hat er ja auch deutlich gesagt, das wird der Mannschaft nicht gefallen. Die werden das natürlich dulden, weil natürlich die Fans auch wichtig sind. Aber ey,
es bringt dir halt nichts. Die Spieler gehen dann nach 10 Minuten rein, die kommen auch nicht mehr raus. Und dann stehst du unten also, auf dem Feld, reißt ein Stück Rasen raus, den brauchst du eh nicht. In der Straßenbahn merkst du dann irgendwo Rasen dabei, ja, scheiß drauf. Also ja. Das ist total schnell, nur der Tornetz zerschneiden oder so, meine Güte, ey. Also ich find's albern, ich kann irgendwie, gehört das heutzutage ja so dazu, aber es macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also, und es ist doch viel geiler, wenn ich diese Szenen in Paderborn sehe, wie die Mannschaft da unten steht vor, das ist doch viel geiler. Also,
ja, und wie gesagt, vielleicht, oder? Ja, und also, vielleicht gibt's ja auch Magdeburg 2.0, vielleicht kommt ja die Mannschaft auch in die Kurve. Gut, das, da kann man dann sagen, da hat jetzt natürlich nur die Kurve was und die anderen natürlich nicht, aber ey, sorry, also, ja, wir appellieren an die Vernunft. Es wird nichts bringen, sind wir mal ehrlich, aber, wir appellieren an die Vernunft.
Es ist schweinegefährlich. Schauen wir mal. Also da wird, also ne, also Robert, das ist halt richtig hoch, ne? Und es gibt natürlich ein, zwei so Treppen, aber es gibt ja dann Vollidioten, die dann sehen, das Spieler, ein Selfie.
Es hat ja Matthias Tillmann auch bei uns vor ein paar Wochen gesagt, ja, das ist, also das sind auch keine schönen Bilder, ja, das wird auch dem Verein nicht gefallen, aber
gut, ja, es wird auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen geben, ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher und das macht auch total Sinn. Trotzdem wirst du, es wird genug Idioten geben, leider.
Ja, leider auch. Ja. Gut, Dirk, wir sind schon wieder am Ende. Was heißt schon? Wir haben wieder eine tolle Folge für mich zum Schneiden, sehr lang. Aber war sehr launig mit Martin. Und jetzt hinten raus hast du noch die paar Punkte mit angebracht, die wir noch anbringen wollten. Danke. Und dann nächste Woche wird's auch ähnlich launig, glaube ich, hoffen wir. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche und viel Spaß beim Spiel am Samstagabend schon mal.
Ciao. Ciao.
Schalker Markt, der S04 Podcast von Sky Sport.